ARD.
Die verletzten Frauen haben sich zu Nachbarn begeben und standen da vor der Tür und haben da geklingelt. Ganz ehrlich, das stelle ich mir total schrecklich vor, wenn ich da als Nachbar völlig unbedarft die Tür öffne und absolut, da stehen zwei Frauen schwerst verletzt vor mir.
Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Tja, Theresa, ich sehe schon wieder einen Zettel mit Abkürzungen. Du hast schon wieder Sachen für mich mitgebracht, ne?
Ja, ich hoffe, du hast noch nicht gespickt. Ein kleines Quiz wieder zum Einstieg.
Okay, dann mal los. Feuerwehrfachbegriffe 4.0. Ich bin gespannt.
BOS.
BOS. B ist bestimmt irgendwas mit Brand. Brandmeister on Service. Keine Ahnung.
Nein, noch nicht mal in die Richtung gehend. Also,
gib mir einen Tipp.
Es steht im Zusammenhang mit dem Wort Digitalfunk.
Da habe ich das wohl schon mal gehört, aber ich wüsste es jetzt nicht. Nee. Also, BOS-System, gibt es sowas?
Ja, möglich.
Keine Ahnung. Nee, sag.
Also im Zusammenhang Digitalfunk BOS und das ist der Funk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.
Ah, okay, also genau. So zum Beispiel Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei.
Genau.
Okay. Falls ihr es nicht wisst, ihr seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Torben Hildebrand.
Und ich bin Theresa Balzer, hallo.
Und unser heutiger Gast ist Andreas Deschker aus Schwanewede im Landkreis Osterholz. Hallo Andreas.
Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo.
Bevor wir in den Einsatz einsteigen, erzähl ein paar Worte über dich. Wo müssen wir dich hinstecken? Wer bist du?
Ja, ich bin seit 2018 Gemeindebrandmeister, stellvertretender Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schwanewede. Und bin insgesamt bereits seit 1993 Feuerwehrmann, freiwilliger Feuerwehrmann und habe darüber dann aber im Anschluss auch den Einstieg in die Berufsfeuerwehr gefunden. Das heißt, ich bin Berufsfeuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Bremen und bin jetzt in diesem Jahr in meinem 50. Lebensjahr. Und
davon hast du 40 in der Feuerwehr verbracht, oder?
Gute 30 tatsächlich bis jetzt. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Insofern bin ich froh, heute hier zu sein und ein bisschen berichten zu können.
Und wenn du beruflich Feuerwehrmann bist und dann auch noch freiwilliger Feuerwehrmann, wann schaltest du da mal ab? Oder siehst du eigentlich nur noch rot?
Nein, nur noch rot sehen tut man da natürlich nicht. Freizeiten sind genug da. Ich habe auch noch andere Hobbys. Ich muss mich um mein Haus kümmern, Garten kümmern. Ich habe das Hobby Musik, dem ich eifrig nachgehe. Insofern ist da auch genug anderes in meinem Leben.
Was machst du für Musik?
Unterschiedlich. Ich spiele selber Trompete und dann in verschiedenen Ensembles. Das reicht tatsächlich von einem klassischen Blasorchester über sinfonische Blasmusik. Dann bin ich Mitglied einer Bremerhavener Band, wo wir dann bei Stadtfesten und Ähnlichem auftreten. Und auch so ein kleiner Spezialfall natürlich bei uns im hohen Norden. Ich gehöre einem kleinen Orchester an, in dem wir böhmische Blasmusik machen. Das allerdings auf relativ gutem Niveau. Wir waren vor ein paar Jahren an der Europameisterschaft der Blasmusik, waren dort Zweiter, dürfen uns leider nicht Vizemeister nennen, weil wir keine 90 Punkte, sondern nur 89 Punkte erreicht haben.
Du würdest meinen Eltern eine große Freude machen. Die mögen das sehr.
Stark. Und im Feuerwehrmusikzug bist du auch?
Nee, sowas gibt es tatsächlich bei uns in der Umgebung nicht.
Okay, gut. Hätte ich jetzt geschlussfolgert, aber gut.
Ja. Sehr schön. Böhmische Blasmusik, ne? Aus Böhmen kommt die Musik, sagt man, ne?
So ist es.
Siehst du, ich bin damit aufgewachsen.
Ja. Genau.
Ja, aber wir wollen über einen Einsatz reden. Ein Einsatz, der es in sich hat, muss man sagen. Denn da ist nicht nur Feuerwehr drin, sondern da ist auch Action drin. Und nicht nur das, sondern auch jede Menge Crime.
Februar 2025. Schwanewede, nordwestlich von Bremen, 20.000 Einwohner. Es ist 16.30 Uhr. Andreas Deschka steht gerade unter der Dusche, als der Alarm geht.
Ich hatte vorher renoviert, tapeziert, hatte den Kopf gerade angefangen einzuschäumen, als das Handy auf dem Waschbecken lospingelte. Und es sind viele Alarmierungen, die mich erreichen, dann als Gemeindebrandmeister, Stellvertreter, in der Funktion, dass wir jeden Einsatz erstmal per se zur Kenntnis bekommen. Und von daher habe ich das ganz ruhig wahrgenommen, habe mich kurz abgespült, die Haare ausgespült, bin dann aus der Dusche raus, mal eben nachgucken, was ist denn da. Und dann las ich auf dem Handy Wohnungsbrand in Neunkirchen. Das ist meine eigene Ortschaft tatsächlich. Und dann war noch der Nachtrag dabei, 2 verletzte Personen. Das hat mich dann natürlich auch dazu bewogen, zu diesem Einsatz zu fahren. Da ich mir aber bewusst war, dass meine Ortsfeuerwehr ziemlich schnell ist beim Ausrücken, brauchte ich mich nicht so sehr beeilen, weil ich ganz klar wusste, das erste, das zweite Auto schaffe ich sowieso nicht mehr. Und aufgrund dieses Nachtrags, 2 verletzte Personen, habe ich mich dann auch dazu entschlossen, dort nicht als Mitglied der Ortsfeuerwehr Neunkirchen hinzufahren, sondern als stellvertretender Gemeindebrandmeister die Einsatzstelle anzufahren, um einfach zu gucken auch, wie läuft's da und so weiter.
Bist du dann direkt von zu Hause aus zur Einsatzstelle oder bist du erst ins Gerätehaus gefahren? Hast du wahrscheinlich ein KDOW vor der Tür stehen als stellvertretender Gemeindebrandmeister? Oder?
Ja. KDOW? Ah. Kommandowagen?
Korrekt, Tom. Ja,
genau so. Ne?
Also Podcast bildet. Man muss es sagen. Ich lerne jede Folge was dazu.
Ja, in der Theorie habe ich ein KDOW vor der Tür stehen, aber nicht so, wie man ihn sich klassisch vorstellt in Rot, sondern tatsächlich mein Privatfahrzeug läuft in diesem Falle dann als KDOW. Ich habe auch ein Blaulicht im Fahrzeug, das ich bei Bedarf nutzen könnte. Bei diesen vorhandenen 800 Metern zur Einsatzstelle hat sich das nicht wirklich gelohnt, das aufzubauen. Das hätte länger gedauert als tatsächlich die Fahrt. Naja, ich bin direkt zur Einsatzstelle gefahren und insofern war ich natürlich auch trotzdem sehr zeitig da.
Und Feuerwehreinsatzkleidung hast du zu Hause dann?
Ja, genau. Ich habe natürlich Einsatz im Feuerwehrhaus für die Einsätze der Ortsfeuerwehr, zu denen ich grundsätzlich natürlich auch fahre. In diesem Falle habe ich einen zweiten Satz PSA, persönliche Schutzausrüstung, in meinem PKW, sodass ich auch von irgendwo anders tatsächlich eine Einsatzstelle anfahren kann.
Du duschst, spülst dich ab, springst in die Einsatzklamotten oder bist du zivil rüber? Nee, ne? Einsatzklamotten schon.
Genau, so. Ich bin in die Garage, habe mich umgezogen und los.
Und los warst wahrscheinlich 2 Minuten später da.
Genau, so ist es.
Die Einsatzstelle liegt in einer Sackgasse. Andreas parkt sein Auto einige Meter entfernt, geht den Rest zu Fuß, um andere Fahrzeuge und den Einsatz nicht zu behindern. Das erste Löschfahrzeug steht vor einem Zweifamilienhaus. Menschen laufen aufgeregt durcheinander. Einsatzkräfte, Privatpersonen.
Eine Chaosphase, die nicht ganz alltäglich ist, wie ich sie so wahrgenommen habe. Eine Chaosphase haben wir immer bei den Einsätzen, aber hier war es schon besonders.
Auch wegen der Informationen, die Andreas kurz vorher über Funk mitgehört hat.
Hab dann gehört, wie die Leitstelle, das unser erstes Fahrzeug angefunkt hat und dort den Hinweis gegeben hat über Funk, dass auf Eigensicherung zu achten ist, weil es sich um eine mögliche Amoklage handelt. Das war tatsächlich schon ein großer Schreckmoment für alle Einsatzkräfte, wie sich so im Nachhinein natürlich herausgestellt hat, für mich auch, weil sowas haben wir ja auf dem Dorf einfach nicht. Das, also ja, offensichtlich schon, aber damit hat erstmal natürlich keiner gerechnet. So, was in den Städten in den Großstädten passiert, erleben wir leider ja nun allzu häufig. Aber dass sowas uns auf dem Dorf treffen könnte, da rechnet man erstmal nicht mit.
So, und dann bist du dahin und dann hast du gesagt, die Chaosphase, die war anders als üblich. Man kennt die Chaosphase, aber was war so, wie du es genannt hast, besonders an dieser Chaosphase?
Trotz dieses Gewusels an der Einsatzstelle waren doch alle auch sehr bedacht auf das, was so passiert. Es waren alle recht umsichtig, darauf zu achten, welche Person läuft wo, was für Personen haben wir wo und wie verhalten die sich. Also die ersten Personen, die mir dann natürlich extrem aufgefallen sind, waren 2 blutüberströmte Frauen, die dort aus der Einsatzstelle gerade rausgeführt wurden von Einsatzkräften. Ja, dann haben die Einsatzkräfte zuerst versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Und es war nicht so, wie es üblich ist, dass man sofort alle Einsatzkräfte sieht, wenn man an eine Einsatzstelle kommt, sondern es waren relativ wenige da. Und das hatte damit zu tun, dass der ersteintreffende Gruppenführer eine entsprechende Ansage bereits am Feuerwehrhaus gemacht hat und an der Einsatzstelle natürlich nochmal und hat seine Einsatzkräfte entsprechend angewiesen, auf eine Eigensicherung zu achten und erstmal sich hier nicht sofort zu entwickeln, sondern erstmal ein Erkundungsergebnis abzuwarten.
Das klingt sehr technisch. Das heißt, du gehst nicht aus dem Fahrzeug, sondern du lässt erstmal Einzelne gucken, was ist Phase, bevor die ganze Truppe absitzt sozusagen?
Genau, wir haben natürlich Standards bei einer Brandbekämpfung. Der Gruppenführer geht los und erkundet die Sachlage. Und viele Einsatzkräfte wissen dann schon, also wenn das deutlich ist, wie sich dieser Einsatz entwickeln sollte, dass sie dann schon bereits mit Grundtätigkeiten anfangen, also mit dem Aufbau einer Wasserversorgung und solchen Tätigkeiten. Der Angriffstrupp steigt aus, schon ausgerüstet mit Pressluftatmern und begibt sich dann an einen möglichen Ort, wo er mit seinem eigenen Einsatz beginnen kann. Das war hier nicht so. Die Einsatzkräfte waren noch am Fahrzeug und haben noch nicht viel gemacht tatsächlich, sondern waren erstmal auf der sicheren Seite.
Du hast gesagt, die blutüberströmten Frauen wurden von zwei Einsatzkräften betreut oder erstmal weggeführt. Was waren das für Einsatzkräfte? Waren das Rettungsdienstmitarbeiter oder?
Nee, das waren Feuerwehrleute, die dann natürlich nach vorne gerufen wurden, weil wir die Leute, also die betroffenen Personen, nicht alleine lassen können. Sobald man sich einer verletzten Person nähert, sagt man der ja nicht, ja, bleib hier mal stehen, ich komme gleich wieder, sondern dann muss da jemand hin, muss die Person betreuen. Und in diesem Fall haben wir sie natürlich auch gleich den ja mehr oder weniger zeitgleich eintreffenden Rettungsmitteln übergeben. Und so waren es dann erstmal Feuerwehrleute, die diese Person vom Grundstück geführt haben und dann aber mehr oder weniger am Zaun direkt den Rettungskräften übergeben haben.
Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt schon, was sich da abgespielt hat? Oder wusstet ihr nur Amoklage und irgendwie total schräg, da kommen zwei Frauen offenbar schwer verletzt raus? Was wusstet ihr?
Wir hatten die Erkenntnisse über Funk bekommen und der Gruppenführer vor Ort hatte das dann auch so bestätigt, dass eine Person mit einem Hammer durch die Straße gelaufen sein soll und Personen verletzt haben soll. Genaueres wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die Alarmierung, die kam von wem? Kam das von einem Mitbewohner?
Die verletzten Frauen haben sich zu Nachbarn begeben und standen da vor der Tür und haben da geklingelt.
Also hat der Nachbar quasi die 112 gewählt?
Ja, also mindestens. Also es müssen mehrere Notrufe eingegangen sein. Und das, ganz ehrlich, das stelle ich mir total schrecklich vor, wenn ich da als Nachbar völlig unbedarft die Tür öffne und absolut, da stehen zwei Frauen schwerst verletzt vor mir.
Ist der Horror. Kannst du, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil wir vielleicht auch junge Hörerinnen und Hörer haben, was waren das für Verletzungen?
Der Täter, so war ja auch die Erstmeldung, soll mit einem Hammer bewaffnet durch die Straße gelaufen sein. Und wie sich dann nachher herausgestellt hat, hat er mit diesem Hammer diese Frauen malträtiert, und zwar im Kopf und im Gesicht. Und die haben schwerste Verletzungen davongetragen. Für mich ist das ein Mordversuch. Diese Tatsache, dass ein Mensch auf andere Menschen mit so einer Gewalt drauf losgeht, das ist schon schwer zu akzeptieren.
Das sind Gedanken, die wahrscheinlich nach dem Einsatz kommen. Ne? Im Einsatz bist du noch nicht beim Täter und bei was ist das, wie ist das einzusortieren?
Ne? Nee, da ist man tatsächlich erstmal in der Lage und will die Lage bewältigen. Diese Fragen, warum, das kommt später.
Konntest du das schon mit dem Feuer zusammenbringen? Also eigentlich wart ihr ja auch wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Jetzt kommt ihr da an und ihr hört was oder ihr hört es dann auch schon über Funk, dass da einer mit dem Hammer verrückt spielt. Also wie passt das zusammen?
Das kam tatsächlich bei der Meldung schon durch, dass es sich um den Bewohner dieses Gebäudes wohl handeln sollte. Und dass neben dieser vermeintlichen Amoktat auch ein Gebäude dort brennen sollte. Also das ist wirklich zwingend zusammenhängt, das war nicht klar, aber ja, diese örtliche Nähe gab das natürlich schon her.
Mittlerweile ist es offensichtlich, dass es brennt. Aus dem Dachgeschoss des Hauses steigt Rauch auf, er quillt aus den Fenstern. Obwohl noch kein Feuerschein zu sehen ist, ist damit klar, das Feuer hat sich schon im Inneren ausgebreitet. Und es gibt weitere Verletzte.
Wir haben bei der Erkundung dann festgestellt, dass wir insgesamt zumindest zu diesem Zeitpunkt drei schwerst verletzte Personen dort hatten und eine leicht verletzte Person und eine vermisste Person, weil keiner wusste, wo dieser Täter nun ist und wie das alles auch letzten Endes zusammenhängt. Da gab es so einen Terrasseneingang, da hat ein Mann seine Frau betreut tatsächlich, die auch schwerst verletzt war. Der Mann In diesem Falle, also ist relativ einfach einzuordnen, die drei Frauen, die es betroffen hatte, sind schwerst verletzt, der Mann nur leicht verletzt. Und hier hat dann in diesem Falle der Ehemann seine Frau betreut. Sie lag auf der Rückseite im Eingang. Ja, er hat sich um sie gekümmert, bis wir gekommen sind.
Der Täter hat seine Familie verletzt. Seine 83-jährige Mutter, seine Schwester und seine Lebensgefährtin schwer. Seinen 84-jährigen Vater leicht.
Wir haben im Laufe des Einsatzes natürlich auch sehr frühzeitig schon herausgefunden, dass es sich dann nicht um eine Amoktat handelt, sondern eigentlich ja noch viel schlimmer, gerade für ein Dorf. Wir hatten hier ein Beziehungsdrama oder ein Familiendrama eigentlich. Das Problem, was wir vielleicht auf dem Dorf eher haben, ist, dass natürlich viele Einsatzkräfte diese Personen kennen könnten.
Ihr kanntet die?
Ja, vereinzelte Personen kannten die. Der ersteintreffende Einsatzleiter, das war mein eigener Ortsbrandmeister, der hatte ja mit seinen Maßnahmen begonnen, hatte dann anfänglich eine Stichworterhöhung ja durchgeführt von F2 nach F3. Und als klar war, dass das diese Ausmaße annimmt, dass wir dann in der Folge 4 Ortsfeuerwehren vor Ort haben, dass der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot kommen wird, die Polizei mit einem Riesenaufgebot da war, da hatte ich dann ganz zu Anfang schon dann entsprechend die Einsatzleitung übernommen.
Doch noch immer ist unklar, ob sich die Kräfte in Gefahr begeben werden, wenn sie das Haus betreten, um das Feuer zu löschen.
Tatsächlich ist das ein Punkt, den wir jetzt im Nachhinein noch aufarbeiten müssen oder auch aufarbeitet haben zum Teil. Die Polizei hat uns hinterher darauf angesprochen, dass es ja vielleicht gar nicht mal so klug war, zu dieser Einsatzstelle zu fahren. Aber dann kommt man als Feuerwehr natürlich in eine Zwickmühle. Wir wollen helfen, haben aber diese Erkenntnis im Nacken, das könnte vielleicht ziemlich gefährlich für uns werden da. Und dem ersten Gruppenführer war diese Gefahr tatsächlich bewusst und deshalb hat er so reagiert, wie er reagiert hat. Nämlich, dass er erstmal alleine nach vorne gegangen ist und er hat dann relativ schnell festgestellt, dass sich die Person bzw. der Täter wohl dann doch im Gebäude befinden soll. Und insofern also nicht draußen rumläuft irgendwo und unseren Einsatzkräften gefährlich werden kann, sondern dass er sich im Gebäude befand. Das war aber unsicher. Also es bestand eine gewisse Möglichkeit, dass das so ist, aber klar war das nicht. Und dann waren wir natürlich schon sensibilisiert darauf, was da passieren könnte. Wir haben einen ganz klaren Heimvorteil. Unsere Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten vor Ort. Wir waren die Ersten. Wir waren vor dem hauptamtlichen Rettungsdienst da. Wir waren vor der Polizei da. Also wer soll uns dann da was sagen, dass wir da nicht hin sollen? Das kann im Zweifel nur die Leitstelle und die natürlich aber auch nur aufgrund einer Verfahrensanweisung oder aufgrund von besonderen Erkenntnissen durch die Polizei oder ähnliches. Wir sind aber immer, da bleibe ich bei, in dieser Zwickmühle, wir wollen eigentlich Personen retten. Eigenschutz geht ganz klar vor und diese Abwägung zu treffen, das ist so extrem schwierig.
Und nochmal zu dem Punkt, wer begrenzt eigentlich so nach dem Motto, fahrt nicht hin? Nur ihr könnt ja eigentlich vor Ort auch die Lage einschätzen. Das ist so eine Entscheidung, kannst du ja schwer anhand eines Notrufes treffen vom Schreibtisch 20, 30 Kilometer entfernt, ne? Wahrscheinlich.
Die Frage ist gut, weil am Ende kommen die Richter oder Staatsanwälte oder wer auch immer Anwälte, die das Ganze am grünen Tisch auseinandernehmen, diesen Einsatz, und dann uns Einsatzkräften Fragen stellen, die wir innerhalb von Sekunden entscheiden müssen. Und hier dann am grünen Tisch entschieden wird, ob das richtig oder falsch war. Und das macht es einfach so extrem schwierig, weil wir natürlich auch als freiwillige Kräfte solche Lagen so erstmal nicht kennen. Aber das kann auch eine Erkenntnis sein, dass wir uns genau für sowas mit der Polizei zusammensetzen müssen, um da Strategien zu entwickeln.
Habt ihr da Verstärkung bekommen? Also die Polizei wird dann ja auf dem Weg gewesen sein. Als die eintraf, wurde es besser für euch, auch im Herzen sozusagen?
Ja, definitiv. Also ich habe bei uns in der Gemeinde noch nie so viele Streifenwagen auf einem Haufen gesehen. Da kamen Kräfte zusammen, ich habe keine Ahnung von woher. Wir haben jede Menge Polizeikräfte dort gehabt. Es kam ein SEK noch dazu und die voll aufmunitioniert. Das kenne ich von der Arbeit, aber nichtsdestotrotz, wenn die dann neben einem stehen mit einer Maschinenpistole in der Hand, das ist schon immer wieder beeindruckend und zeugt natürlich auch ein Stück weit von der Gefährlichkeit dieses Einsatzes.
Ein Gruppenführer geht trotz allem ins Haus. Im Dachgeschoss hängt der Rauch schon 30 Zentimeter über dem Boden. Der Qualm füllt also schon fast den gesamten Raum aus. Er sammelt sich, dringt kaum nach draußen. Doch nicht nur der Rauch bleibt im Gebäude, auch die Hitze staut sich dort.
Wenn wir dann genau das haben, dass die Rauchschicht bis nach unten geht, dann ja, ist halt jede Menge Rauch da. Und die Wärme sammelt sich ja auch an der Decke. Und das kann dann, und tatsächlich waren wir kurz davor, auch zu einer Rauchgasdurchzündung führen. Die Einsatzkräfte haben im Nachgang jetzt berichtet gehabt, dass es bereits zu ersten Erscheinungen dieser Rauchgasdurchzündung kommt. Das sind so, man nennt die Flammenzungen, wenn ich mich recht erinnere, dass erste Rauchschichten, Rauchpartikel anfangen selbst zu verbrennen, weil sie so heiß sind. Und wenn dann entsprechend Luft dazu kommt, dann kann es zu einer Durchzündung kommen, was dann auch wiederum dazu führen kann, dass sich so ein gesamtes Geschoss auch mal schnell im Vollbrand befindet, weil die gesamten Einrichtungsgegenstände entsprechend thermisch aufbereitet sind, also heiß geworden sind, sodass sie selber ausgasen. Und dass dann so ein gesamtes Geschoss, also wenigstens ein Zimmer, ganz plötzlich im Vollbrand stehen kann.
Und da sind noch keine Personen dann drin, kein AGT-Trupp, nichts?
Zu dem Zeitpunkt war noch niemand drin.
Genau. Und da muss man ja dazu sagen, so eine Durchzündung, also klassische Flashover, wenn man sich dann drin befinden würde, kommen einem ja die Flammen richtig entgegen, ne? Und das ist nicht ohne.
Genau. Wir haben das schon mal mit einzelnen Einsatzkräften trainiert in einem Trainingsanlage. Und das ist schon spannend zu sehen, wenn man dann die Flammen über sich hinwegziehen sieht und dann mit dem Löschangriff beginnt, wenn man dann lernt, diese Flammen auch wieder zurückzutreiben.
Wie heißt es? Sag nochmal.
Flashover, Durchzündung oder Flashover. Ja. Ich hatte tatsächlich auch schon die Erfahrung machen dürfen im Brandcontainer. Da haben wir wirklich die Tür aufgemacht und die Flammen, so wie du das erzählt hast, Andreas, über einem weg und wie warm es dann wird. Und es war aber alles kontrolliert. Man weiß ja, man ist gut aufgehoben durch die Trainer, die dabei waren. Aber wenn das in Wirklichkeit passiert, ist es ja meistens dann auch ein Schreckmoment und ja.
Das heißt, ich gebe dem Feuer Sauerstoff, also ich mache die Tür auf, wir machen Fenster auf, dann macht es einmal Rums und dann entzündet sich der Rauch? Oder was entzündet sich da?
Ja, im Prinzip alles. Also
alles, was da ist.
Genau, der Rauch macht den Anfang, aber durch diese Flammenweitertragung, so nenne ich es mal, und die thermische Aufbereitung der gesamten Einrichtung ist es wirklich schlagartig, dass dann alles brennt. Es wird häufig dann auch in dem Zusammenhang von einer Druckentwicklung gesprochen. Das ist dann meistens der Rauch tatsächlich, der sich dann nochmal stärker ausbreitet. Also Rauch in Verbindung mit Feuer. Aber wir haben dann tatsächlich diesen Raum im Vollbrand. In diesem Fall war es so, dass vom Treppenraum aus keine Tür war, sondern es war tatsächlich nach oben hin offen. Wenn man den Verdacht hat, dass es hinter einer Tür zu so einer Rauchgasdurchzündung kommen könnte, dann legt man sich in der Regel vor die Tür, Strahlrohr im Anschlag, Wasser am Strahlrohr selbstverständlich. Und dann ist ein abgestimmtes Verfahren notwendig, dass jemand, also ein Truppmitglied, die Tür ein paar Zentimeter aufmacht und dann der andere das Strahlrohr durch die Tür steckt und mit einem gewissen Sprühstrahl, der entsprechend eingestellt werden muss vorher, dann eine sogenannte Rauchgaskühlung durchführt. Damit können wir ziemlich erfolgreich so eine Rauchgasdurchzündung vermeiden.
Einfach kälter machen den Raum sozusagen.
Genau, ne? Genau. Ja. Und auch nicht immens viel Wasser reinbringen, sodass wir viel Wasserdampf haben, sondern wirklich nur, sind Sekundensprühstöße, wie dann Wasser eingebracht wird. Und diese Wassermenge soll dann den Rauch runterkühlen und das wird mehrfach gemacht. Dann wird die Tür erstmal wieder zugemacht, dann nach 3 Sekunden wird die Tür wieder aufgemacht, den nächsten Sprühstoß und so weiter, bis man sich dann irgendwann sicher ist, dass man gefahrlos die Tür ganz öffnen kann, um dann weiter in den Raum vorzugehen.
Die Einsatzkräfte stehen weiter vor einem Dilemma. Es brennt, das Haus ist stark verraucht, das Rauchgas droht durchzuzünden. Und es gibt Hinweise darauf, dass noch eine Person im Obergeschoss ist. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um den Angreifer handelt oder um eine weitere Person.
Der Gruppenführer hat dann dem Angriffstrupp den Einsatzbefehl erteilt, dass sie dort hochgehen sollen, erkunden sollen, natürlich Strahlrohr mitnehmen, was so ein Angriffstrupp alles mit sich schleppt, um dort oben ja, zu gucken, was ist da los, was können sie tun. Natürlich immer klar mit dem Oberbegriff Menschenrettung, aber in diesem speziellen Fall natürlich auch mit dem Hinweis auf eine ganz adäquate Eigensicherung. Und der Trupp, ein Zweiertrupp, der dort hochgegangen ist, war sich dieser Gefahr bewusst, das haben sie mir selber hinterher auch erzählt, sind aber entsprechend vorsichtig vorgegangen tatsächlich.
Also die volle Ungewissheit ist, ich kann jetzt hier auch gleich attackiert werden oder ich führe halt nur in Anführungsstrichen eine Menschenrettung durch.
Genau. Die einzige Sicherheit, die die Einsatzkräfte dann erlangt haben, war, als sie selber in den Treppenraum gegangen sind und gesehen haben, wie tief die Rauchschicht runtergegangen ist, dass sie sich selber gedacht haben, okay, also stehend kann uns hier schon mal keiner erwarten. Das geht nicht mehr. Jemand ohne Schutzkleidung kann hier nicht überlebt haben oder zumindest nicht mehr stehen. Wir haben davon berichtet, dass sie im Seitenkriechgang vorgegangen sind und irgendwann zu einem Zeitpunkt auch mal versucht haben aufzustehen, was sie aber sofort abgebrochen haben, weil es einfach oben, also stehend, zu heiß war.
Wie heiß ist Rauch in so einem Haus? 100 Grad, 500 Grad, 1000 Grad?
Das hängt davon ab, tatsächlich, wie weit das fortentwickelt ist. So ein Vollbrand, dann kann man tatsächlich schon bis zu 1000 Grad haben in so einer Wohnung. Ich würde mal sagen, so ein Zimmer, so ein Standardbrand, da liegen wir dann irgendwo zwischen 300 und 500 Grad. Das ist natürlich für einen Menschen so nicht vereinbar.
Die Kameraden finden ein Fenster, können es aber nicht öffnen oder einschlagen, denn die Rollläden sind heruntergelassen. Mit Sprühstößen versuchen sie, den Rauch zu kühlen. Ein Fenster lässt sich schließlich zwar öffnen, doch die Sicht verbessert sich nicht. Sie ist weiter gleich null. Immer im Kopf, irgendwo ist der Angreifer.
Das Strahlrohr kann natürlich als, ich sag mal, Anführungsstrichen Waffe dienen oder Verteidigungswaffe dienen mit dem Wasserstrahl. Das ist schon eine gewaltige Wucht, die da rauskommt, ganz banal gesagt. Und dann haben wir, so ein Angriffstrupp führt natürlich auch immer Brechwerkzeug mit sich.
Eine Axt.
Genau, in diesem Fall eine TNT-Axt und ein Helligan-Tool, sodass auch da entsprechend Werkzeug da war, um das im Zweifel gegen einen Täter einzusetzen.
Deine Kameraden robben sich da im Kriechgang von Zimmer zu Zimmer und finden was oder wen?
Im ersten Zimmer haben sie erstmal per se gar nichts gefunden, aber auch die waren verraucht. Da haben sie das Fenster geöffnet und es hat keine Wirkung gezeigt. Dann sind sie weiter in Richtung Wohnzimmer. Das war giebelseitig, das Wohnzimmer. Dort haben sie dann Fenster gefunden, haben aber in diesem Moment auch den Funkspruch von außen bekommen, dass sie sich von den Fenstern erstmal fernhalten sollen, weil wir von außen versucht haben, diese Fenster zu öffnen, wegen der Rollläden. Also haben wir von außen versucht, mit Einreißhaken diese Rollläden zu entfernen. Das hat sich als nicht so erfolgreich herausgestellt. Die waren aus Metall und dementsprechend doch sehr sperrig und schwer da zu bewegen. Bei einem Fenster hat es nachher doch irgendwie geklappt mit Unterstützung über eine Steckleiter, sodass wir dann dieses Fenster von außen eingeschlagen haben und dann ist tatsächlich auch ein bisschen Rauch abgezogen. Dann hat der Angriffstrupp drinnen festgestellt, dass aus einer Ecke dieses Zimmers ein Flammenschein zu sehen war und hat erstmal in diese Richtung auch eine Wasserabgabe durchgeführt. Dann waren erstmal für einen Moment auch die Flammen aus in diesem Zimmer.
Aber immer noch keine verletzte Person gefunden, ne?
Nee,
oder?
Nee.
Die war nicht zu sehen, oder?
Nee, die waren tatsächlich so nicht zu sehen. Die sind dann also in dieses Wohnzimmer ja rein und haben da erstmal angefangen zu suchen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, tatsächlich bis dem ersten Mitglied das Warnsignal seines Pressluftatmers ertönte, was dann natürlich der späteste Zeitpunkt für einen Rückzug ist. Und die mussten dann erstmal wieder raus.
Also Druckluft alle, die müssen raus, man tauscht aus, nächster Trupp geht rein.
Genau, wir hatten draußen natürlich einen Sicherheitstrupp in Bereitstellung, der war auch entsprechend instruiert und so weit fertig, dass er sofort ohne Verzögerung hätte ins Gebäude gehen können. Zum Teil, also einerseits Standard, muss immer gestellt werden, in diesem Falle aber natürlich auch entsprechend instruiert, nicht nur einen verunfallten Trupp zu retten, sondern hier vielleicht auch dem Trupp zu Hilfe zu kommen, falls er angegriffen wird. Also als der erste Angriffstrupp dann wieder runterkam, haben die sich dem zweiten Trupp, das war dann dieser Sicherheitstrupp, der als nächster reingegangen ist, weil er schon bereit stand, sollte sich dann übergeben, also sein Wissen mitteilen. Und sie haben dann aber festgestellt ganz schnell, dass das nicht so gut ist, sich jetzt da draußen zu unterhalten. Es war letzten Endes dann so, dass der zweite Mann aus dem ersten Trupp noch so viel Atemluft hatte, dass er mit dem zweiten Trupp nochmal ins Gebäude reingehen konnte und ihn drin direkt einweisen konnte. Wo sind sie schon gewesen? Wie weit sind sie schon gekommen? Und das war tatsächlich gut so. So ging das natürlich für diesen Trupp wesentlich schneller. Die mussten nichts nochmal doppelt kontrollieren und konnten sich so schneller fortbewegen. Die sind dann allerdings, dieser zweite Trupp, beim Vorgehen sind sie quasi von einem zweiten Brandherd überrascht worden. Das haben sie irgendwann festgestellt, weil sie gemerkt haben, über ihnen brennt es. Und das war erstmal völlig unklar, wie kann das sein? Das Wohnzimmer war noch ein Stück weit weg. Und sie haben diesen Schrank, der sich dann als Schrank rausgestellt hat, einmal kurz abgelöscht. Und die Vermutung liegt tatsächlich nahe, dass es sich hier nicht um eine klassische zweite Brandstelle, also im Sinne von einer Brandstiftung handelt, sondern dass sich dieser Schrank wahrscheinlich entzündet hat, weil er so thermisch aufbereitet war.
So heiß?
So heiß, einfach, dass er sich selbst entzündet hat. Und das ist natürlich auch noch wieder ein Indiz dafür, dass wir uns da tatsächlich auch kurz vor einer Rauchgasdurchzündung befunden haben.
Der zweite Trupp ist jetzt auch langsam im Wohnzimmer. Ist da irgendwas zu sehen? Also verkohlte Sofas, verkohlter Schrank, ein Fernseher. Was können die Jungs da sehen?
Also der Raum hat weitgehend gebrannt. Die Einrichtungsgegenstände in diesem Raum. Sie haben berichtet, dass sie augenscheinlich so eine Art Feuerkorb im Raum gelöscht haben. Eine Bestätigung habe ich da noch nicht für, dass da tatsächlich ein Feuerkorb gestanden hat. Aber das ist halt das, was die Einsatzkräfte berichtet haben. Ja, sie haben durch die heißen Rauchgase haben sich weitere Einrichtungsgegenstände entzündet. Und die haben sie dann auch entsprechend abgelöscht, sodass erstmal dann auch keine Flammen mehr zu sehen waren. Dann haben sie weitergesucht. Und das Truppmitglied hat dann irgendwo sich lang getastet und hat irgendwann gedacht, das fühlt sich komisch an. Anders als alles andere, was er vorher in der Hand hatte. Und hat dann zu seinem Truppführer gesagt, kannst du hier mal anfassen, das kommt mir komisch vor. Und ist das vielleicht die Person? Ja, und dann hat der Truppführer auch da in die Richtung gefasst und sagte, jo, das ist ein Mensch. Diese Person lag auf dem Bauch und konnte so erstmal nur schwer bewegt werden. Das ist mit leblosen Körpern häufig so der Fall. Die erscheinen erstmal noch wesentlich schwerer, als sie tatsächlich so sind, aber das ist ja nur gefühlt. Der Trupp hat dann eine Meldung über Funk abgesetzt und hat Verstärkung angefordert, einen zweiten Trupp in diesem Fall hat einen dritten Trupp insgesamt in Innenangriff. Dann mittlerweile waren draußen ja auch weitere Kräfte eingetroffen, sodass wir weitere Trupps auch zur Verfügung hatten. Ein dritter Trupp ist mit ins Gebäude gegangen, hat diesen Trupp unterstützt und die haben diese Person dann aus dem Wohnzimmerbereich erstmal umgedreht, dann durch den Flur Richtung Treppenraum gebracht und haben dann versucht, diese Person die Treppe runterzubringen, was sich auch schon als schwierig gestaltet hat. Da sind vier schwer bepackte Feuerwehrleute, die einen Menschen versuchen zu retten. Und das auf einer relativ steilen Treppe mit kurzen Stufen gefliest und dann auch noch nass. Also das birgt
Löschwasser,
schon,
ne?
Also, genau, durch ja. Löschwasser. Also das birgt schon extrem viel Unfallpotenzial. Aber das kennen wir natürlich, aber es ist trotzdem einfach, wie es ist. Das Unfallrisiko im Innenangriff ist schon hoch.
Ja, dieser Mann, der da liegt, der war nicht ansprechbar, der hat nichts mehr gesagt, ne?
Genau, der hat keinen Ton von sich gegeben.
Ja. Und ist der schwer, ist der dick, ist der dünn? Also war der auch schwer zu handeln tatsächlich? Oder woran lag das, dass es so schwierig war, den da rauszukriegen?
Ja, es war schon ein etwas stämmigerer Typ. Und durch die Dauer, die er in diesem Zimmer gelegen hat, hat natürlich auch Wärme und Löschwasser bzw. Wasserdampf auf ihn eingewirkt. Und so war dann seine Haut schon relativ glitschig tatsächlich. Also durch die. Und das ist dann schon schwierig, so einen unbeweglichen Körper dann adäquat da irgendwie bewegen zu müssen. In diesem Moment war den Einsatzkräften schon bewusst, diese Person, wenn es der Täter sein sollte, stellt auf jeden Fall in diesem Moment keine Gefahr mehr dar. Die haben natürlich eine Meldung abgesetzt, dass sie eine Person gefunden haben über Funk. Das ist Standard. Und das ist natürlich auch so der Moment, wo dann so ein kleines bisschen Entspannung in die Einsatzstelle kam tatsächlich. Wobei immer noch die Ungewissheit da war, ist er das jetzt?
Und war er das?
Er war's.
Er war's. Das heißt, da durchatmen, die gröbste Gefahr gebannt.
Genau. Als er dann von dem Trupp oder den beiden Trupps rausgebracht wurde, wurde er natürlich sofort dem Rettungsdienst übergeben. Und dann war relativ schnell klar, dass es sich hier tatsächlich um den Täter handelt.
Hat er es geschafft? Hat er überlebt?
Nein.
Wussten das die Kameraden in dem Moment schon?
Ja, das war offensichtlich, weil er hat seine Wohnung selbst in Brand gesteckt. Und zwar, wie wir später herausgefunden haben, an zwei Stellen. Und hat sich aber nach dieser Tat der Brandstiftung selbst suizidiert.
Die Verletzten werden ins Krankenhaus gebracht. Ihr Gesundheitszustand bessert sich in den folgenden Tagen. Die Polizei stellt die Ermittlungen ein. Denn die Beamten schließen aus, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Warum der 56-Jährige seine Familie angegriffen hat, wird unklar bleiben.
Auch wenn man sich das nicht erklären kann, warum es zu solchen Taten kommt, feststeht, dass alle Menschen unterschiedlich sind und es auch immer wieder zu solchen Taten kommen wird. Es war ein ganzes Stück Erleichterung natürlich da, dass wir jetzt Sicherheit haben an der Einsatzstelle. Es war immer noch sehr viel Unverständnis und Mitgefühl da für die Verletzten auch. Und es gab aber auch noch einiges zu tun. Also tatsächlich irgendwie jetzt eine Pause machen oder in geregelten Tagesablauf übergehen war einfach noch nicht. Wir haben das Feuer noch nicht ausgehabt, also endgültig aus. Und es war natürlich auch klar, dass bei dieser Lage, auch natürlich bereits angekündigt ist durch die Polizei, jetzt umfangreiche Maßnahmen durch die Kripo anstehen. Und da müssten wir tatsächlich auch erst gucken, wie wirkt sich das jetzt auf unseren Einsatz aus. Ne? Dürfen wir überhaupt weitermachen? Was kommt jetzt? Das hat von uns in der Form natürlich auch noch keiner miterlebt.
Ein Einsatz, der aufgearbeitet werden muss und Spuren hinterlässt.
Ich habe natürlich ein gewisses Maß an Routine. Nichtsdestotrotz war es hier ein doch sehr besonderer Einsatz für uns alle, auch für mich mit der Erfahrung von der Berufsfeuerwehr her, aber trotzdem ein sehr bemerkenswerter Einsatz. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwann planlos wären oder so. Eine Chaosphase gibt es am Anfang immer, das ist klar. Aber die haben wir, glaube ich, sehr schnell beendet bekommen. Alles in allem bin ich mit dem Einsatzablauf ziemlich zufrieden. Wir müssen das mit der Polizei tatsächlich nochmal aufarbeiten, wie wir uns zukünftig in solchen Lagen, sollte das nochmal passieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wie wir da mit solchen Thematiken umgehen. Das ist nicht einfach und es wird mit Sicherheit in der heutigen Zeit auch nicht einfacher.
Andreas, wir sagen danke, dass du da warst. Das war ein ganz besonderer Einsatz, den wir hier so auch noch nie hatten.
Oh, schwerer Einsatz, ja.
Ja, vor allen Dingen gefährlich einfach. Und er wird hoffentlich auch sehr lehrreich sein für uns.
Ja, Wahnsinn, wie tapfer und mutig ihr wart. Also muss man wirklich sagen, toll.
Ja, also da muss ich meinen Einsatzkräften auch wirklich ein großes Lob aussprechen. Das haben sie wirklich gut bewältigt und wir haben eine psychosoziale Nachsorge auch schon betrieben und insofern hoffen wir natürlich auch mal, dass keine Einsatzkräfte entsprechenden seelischen Schaden davonträgt. Da tun wir natürlich unser Möglichstes für, dass wir das vermeiden können.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas.
Sehr gerne.
Und wenn ihr auch spannende Einsatzgeschichten habt oder euch rund um das Thema Feuerwehr etwas bewegt, dann schickt uns eine Mail an meineinsatz@ndr.de.
Und in der nächsten Folge gibt's dann wieder Wissen, das Leben rettet. Und zwar geht's um Akkus. Die stecken ja in Handys, im Laptop, im E-Auto und so weiter und so fort. Und sie können unter Umständen wirklich gefährlich werden.
Ja, wie gehe ich richtig mit Akkus um und was ist zu tun, wenn es doch mal brennt? Die Folge könnt ihr jetzt schon hören in der ARD Audiothek. Da gibt's die neuen Folgen ja immer zuerst.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um Psychologie. Theresa, die psychischen Belastungen, das ist ja immer wieder auch ein Thema in der Feuerwehr oder bei Einsätzen, die können schon sehr hoch sein, ne?
Ja, und da gibt's mitunter auch gute Lehrgänge für die psychosoziale Notfallversorgung in den Feuerwehren. Das ist schon gut.
Ja. Es ist eine Frage, ne? Wie geht man mit psychischen Belastungen um? Eine Frage, die sich nicht nur Einsatzkräfte stellen, sondern auch alle anderen Menschen, zum Beispiel, wenn jemand krank ist. Und eine Möglichkeit, um mit psychischen Belastungen umzugehen, ist natürlich der Austausch in einer Selbsthilfegruppe. Der Psychologie-Podcast Wie wir ticken hat sich mit diesen Selbsthilfegruppen in einer speziellen Folge beschäftigt. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch der Podcast mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt geht es um die Frage, bringen Selbsthilfegruppen überhaupt was? Was sagen Therapeuten und Psychologen dazu? Wie steht die Wissenschaft zum Erfolg von Selbsthilfegruppen? Hört gerne mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Alles klar, dann würde ich sagen, sagen wir tschüss.
Wir verabschieden uns. Tschüss.